Alban Lakata. Dieser Name taucht immer wieder in der Radsportwelt auf. Er taucht auch beim Özdoller immer wieder auf, weil er eigentlich immer komplett vorne mit dabei ist. Zweiter, dritter, vierter. Aber er taucht auch noch irgendwo auf, und zwar bei euch, bei euren Wunschgästen. Ihr habt mir bzw. diesem Kanal sehr oft geschrieben, dass ihr in Alban wahnsinnig gerne als Gast hättet. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Er war auf Trainingslager in Spanien. Wir haben es online, diesen Podcast, aufgenommen. Wir haben wirklich über viele Themen gesprochen. Özdoller komplett weit ausgeholt, wie er es schafft, mit 46 Jahren immer noch vorne mit dabei zu sein und so gut Radl zu fahren. Seine drei Weltmeistertitel im Mountainbike-Marathon, die ihn eigentlich ja bekannt gemacht haben und wo er eigentlich seine Roots, seine Wurzeln hat. Also wir sind wirklich das ganze Radsportleben des Alban Lakata abgegangen. Ich habe wirklich viel gelernt, vor allem von der mentalen Seite von Alban. Er ist wahnsinnig stark, Sachen einzuordnen, analysieren und mental diese zu verarbeiten. Und ich glaube, da könnt ihr auch sehr viel lernen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch viel Spaß mit der neuen Episode mit Alban Lakata.
Wenn das alles zusammenkommt, da bist du von dir selbst so überzeugt.
Wo du das erste Mal in Özdoller mitgefahren bist. Das heißt, du warst da Ende 30, oder?
Ich zerbrich nicht an die ganzen Sachen. Das bewirkt bei mir was, aber eben eigentlich eher positiv, im positiven Sinne.
Trainierst du doppelt so hart? Musst du viel mehr Zeit investieren? Ist dein Körper einfach gut?
Das ist so auf dem Leib geschneidert und das hat ein Prestige und das will ich fahren und das möchte ich auch gewinnen einmal.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Servus Alban.
Grüß dich Marco, servus.
Aber ich habe es gerade im Vorgespräch kurz schon gesagt, du bist einer der Gäste, die sich die Leute am meisten gewünscht haben. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Nur per Video, weil du auf Trainingslager bist in Gran Canaria. Mhm. Für was trainiert Alban Lakata 2026?
Für den Özdoller Sieg, ja, eindeutig. Ja, der steht echt ganz oben bei mir, ja.
Und ja?
Natürlich ist jetzt noch ein bisschen weit hin, aber Gran Canaria ist generell eine perfekte Trainingsdestination für mich und ich trainiere gern da. Ich bin auch gern da und kenne mich da echt gut aus. Es hat auch immer zu meiner Vorbereitung dazugehört im Winter, dass ich zwei, dreimal so mehrere Wochen auf Gran Canaria bin. Ja.
Mhm. Also ist wirklich der Özdoller dieses Jahr ganz oben auf deiner Liste, das zu gewinnen?
Ja, ist wohl schon, ist immer weiter nach oben gewandert, sagen wir mal so, von der Priorität her. Eine Zeit lang habe ich gemeint, ja, das kann ich so einfach mitnehmen, wo ich noch vielleicht jünger und in Topform war. Das ist aber ja teilweise nicht ganz so aufgegangen, weil in Dietmar alles mitgespielt hat. Aber ich glaube, jetzt auch mit der Konkurrenz mittlerweile ist es so, dass du wirklich voll fokussieren musst drauf. Ja.
Mhm. Alban, wir reden da noch ausführlicher über Özdoller, wie es da bisher gegangen ist und so weiter. Ich möchte aber zuerst ein bisschen früher anfangen. Wie bist du überhaupt zum Radlfahren gekommen? Weil ich habe jetzt ganz viele Gäste schon gehabt, wo das oft mal ein Zufall war, die vielleicht eine Verletzung gehabt haben, mit dem Radlfahren angefangen haben und dann sind sie hängen geblieben. Wie hat das bei dir angefangen?
Boah, ja, das muss ich echt weit hinter, weil ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Gell? Und ja, angefangen hat das bei mir eigentlich, ich bin generell sportbegeistert gewesen, schon von der Schullauf und so. Und ja, ich sage immer eigentlich, wenn mir einer gefragt hat, wie ich zum Mountainbikesport selber käme, bin ich eigentlich der Dolomitenmann. Weil ich bin ja von Lienz und der Dolomitenmann ist so eines der größten Events, was Lienz zu bieten hat, oder Osttirol, generell Österreich eigentlich. Und die Mountainbiker haben mich da am meisten fasziniert. Ich bin ja am Fuße vom Hochstein, da wo die Mountainbiker hochfahren und wieder runter, aufgewachsen und ja, habe das dann gedacht, ich muss es ehrlich auch probieren und was muss ich da tun dafür, was ich trainieren und da bin ich mal ein bisschen so in, habe ich mal mitgekriegt, um was es da eigentlich geht und wie ich dorthin komme und so, was es dazu braucht, habe ich eigentlich ja, dann erst über die Laufe der Zeit dann rausgefunden. Wie gesagt, Mountainbikesport war bei mir so, habe ich eigentlich am Gardasee eigentlich so angefangen. Mit so Touren fahren, mit dem Moserführer, was da gegeben hat, bin ich die ganzen Touren abgefahren mit der Freundin, habe dann das so alles abgeklappert, dann habe ich angefangen auch daheim so auf die Art zu trainieren, sage ich jetzt einmal, oder halt viel fahren und es hat einfach Spaß gemacht, es macht mir nach wie vor Spaß, einfach lange Strecken zu fahren, neue Strecken auch, Gegenden zu erkunden. Und so hat mir das mehr und mehr so fasziniert und habe dann auch klar probiert, mich zu messen mit anderen und habe dann angefangen mit Wettkämpfen zu fahren. Ich glaube, 2000, genau 2000, glaube ich, bin ich meinen ersten Marathon gefahren. Mhm. Der war in Kärnten irgendwo. Und dann 2001 habe ich dann schon angefangen mit einem Trainer, mit Helmut Dollinger zum Beispiel.
Mhm. Der war mein erster. Hast du den Podcast gehabt?
Ja, der war relativ lang mein Trainer. Und ja, so hat das Ganze angefangen. Ich bin schon immer ehrgeizig gewesen, was den Sport anbelangt hat. Habe aber untypischerweise Volleyball gespielt früher. So habe ich mal semi-professionell, also noch kein Geld verdient, aber halt schon auf einem relativ guten Niveau, so leichtes Bundesliga-Niveau. Aber war dann einfach auch zu klein für das. Damals hat es den Libero nicht gegeben, sonst war ich wahrscheinlich jetzt immer noch Volleyballer. Aber ja, so ist es. Vielseitigeren Sport habe ich immer gemacht, aber eben das Mountainbike habe ich dann gesehen, da habe ich am meisten Potenzial und bin dann im Mountainbike-Marathon eigentlich dann irgendwann einmal voll eingestiegen und war 2005 dann war mein erstes Profi-Jahr.
Ja genau, das wollte ich eben gerade ansprechen, weil ich habe natürlich ein bisschen nachgeschaut, wie du so angefangen hast und 2000, also du warst 25, wo du zum ersten Mal zu einem Radlteam gekommen bist, oder?
Ja, Raiffeisen Radteam Tirol war meine erste Mannschaft oder Team. Das war eigentlich eine Straßenmannschaft von Kreidel Thomas, der hat das gegründet gehabt. Und ja, so ist es eigentlich entstanden, dass ich da überhaupt einmal in dem Gefüge drin war. Da war der Helmut Dollinger, glaube ich, war mal ein, zwei Jahre der Coach davon. Wir sind dann gemeinsam auf Malle Trainingslager gefahren und so. Und dann ist man so reingekommen. Aber eben, wie gesagt, das war alles nur so straßenlastig. Und ich war immer so eher der Außenseiter oder der, was halt schon im Mountainbike-Sport gemacht hat. Ich weiß nur, die Wehrberg-Trophy, mit den Rennen hat es angefangen, so eigentlich da zu fahren. Und war dann eigentlich schon relativ früh sehr erfolgreich, sage ich jetzt einmal. Die Wehrberg-Trophy, denn die Trophäe habe ich immer noch da am Stehen. Das war so ein Stier, ein Silberstier, der steht bei mir im Trainingsraum. Da habe ich nach wie vor ein Briefbeschwerer, sage ich jetzt einmal, ein richtiges Gerät. war voller coole Sache gewesen. Und das hat mich eigentlich fasziniert, dass ich dort halt auch ganz vorne mitfahren kann, logischerweise. Und habe dann eigentlich, ich wollte natürlich schon immer irgendwo, war das der Hintergedanke mal Olympische Spiele, weil wir es jetzt gerade auch wieder gehabt haben aktuell. Und das hat nur der Cross-Country, Mountainbike Cross-Country olympisch. Und da habe ich schon auch Versuche angestrebt, da mich zu qualifizieren einmal, dass ich da mal dabei sein kann. Aber das hat einfach nicht gereicht oder wollte teilweise auch nicht sein. Ich habe mir da einen speziellen Trainer mal geholt, von Nino Schurter zum Beispiel, der Trainer, Siegenthaler. Bin aber dann in der Quali-Zeit schwer gestürzt, habe mir da relativ ein paar Rippen gebrochen und auch die Wirbelsäule ein bisschen ramponiert und dann war das dann nichts, das war 2012. Aber das war das Jahr, wo ich es dann aufgegeben habe mit dem Cross-Country und dann echt voll fokussiert habe auf Marathon.
Ja, ich finde das immer ganz spannend, weil also ich habe jetzt wirklich mit einigen Leuten aus dem Radsport schon reden dürfen und es ist eigentlich immer bei allen das Gleiche. Es gibt so ein, zwei Erlebnisse in der Kindheit, Jugend, was auch immer, die sie so motiviert haben, dran zu bleiben. So wie jetzt bei dir jetzt der Dolomitenmann, der dich so hinbracht hat zu dem und dann dieses erste Rennen, was du gewonnen hast, die Wehrberg Trophy, oder wie hast du gesagt, dass sie das einfach so motiviert hat und da dran zu bleiben. Es sind immer so ein, zwei Momente, wo du merkst, da geht was und dann auf einmal bist du 20 Jahre dabei in dem Geschäft.
Ja, bei mir war es ja wirklich ein extrem, ja, wie soll man sagen, eigentlich mit wenig Rückschläge eigentlich in meiner Karriere. Also das ist echt nach oben gegangen. Eigentlich bis jetzt, muss ich sagen, ist es eigentlich mit wenig größeren Zwischenfällen eigentlich immer gut gegangen und der Spaß ist immer da gewesen. Also den habe ich nie verloren, am Trainieren nicht, sowieso nicht, aber auch am Rennen fahren. Klar, man verändert sich ein bisschen, aber es hat sich ja der Sport auch generell verändert. Der Marathonsport war ja früher eigentlich nicht so global und dann ja, durch den Weltcup und so ist es schon auch nach Amerika dann umgekommen. Also das hat sich dann schon entwickelt und das Genau, ist nie langweilig geworden, sagen wir mal so. Und deshalb war auch der Anreiz, weil wenn du immer wieder was Neues erlebst, dann das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil sonst macht man das vielleicht, sucht man irgendwie was anderes, aber es war bei mir eigentlich nie der Fall da jetzt.
Wenn du jetzt so, ich meine, wir müssen kurz in die Leute vielleicht, du bist ja, wie du schon gesagt hast, im Mountainbike-Marathonsport, ja, einer der größten Namen, würde ich sagen, bis 2010, 2015 und 2017 Mountainbike-Marathon-Weltmeister geworden, also wirklich sehr erfolgreich und öfter mal Vize-Weltmeister und so, also wirklich sehr erfolgreich. Wenn du jetzt so drüber nachdenkst, was fällt dir als erstes für einen Erfolg ein, der für dich so das Größte war? Welcher war für dich der wichtigste Erfolg in deiner Karriere?
Der größte war definitiv der zweite Weltmeistertitel in Grönatal, im Cellarón da Hiro 2015. Ja, das war absolut das, wo ich jetzt nach wie vor merke, jetzt gerade auf Gran Canaria habe ich wieder so ein Schipperl Italiener getroffen. Und alle wollten sehr Bild und gerade, dass sie da Autogramme wollten. Also da, in Italien hat das brutal bewirkt, was bewirkt,
Ah, wirklich?
der Titel. Ja, das war jetzt vielleicht in Deutschland, war das so vielleicht für die Mannschaft, für das Team gut und so, wo ich Weltmeister geworden bin. Also bin ich zweimal singen, war ja in Deutschland. Aber das sind andere Leute, die Italiener sind so passioniert, also das ist unglaublich. Also gerade da lebt ja der Mountainbikesport immer noch jetzt. In Spanien geht es auch ganz gut, aber dann überall anders lässt er schon ein bisschen nach jetzt an. Das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt ein bisschen so gewechselt habe auf Gravel, weil ich merke, da ist jetzt ein bisschen. Aber meine Italiener sind grundsätzlich Radsport begeistert, das muss man auch sagen. Und da gibt es halt auch extrem viele Mountainbiker. Und das Erleben ist, vergiss ich definitiv nicht mehr. Auch die Party danach und so, das war einfach ein Hammer, ja. Das war unglaublich. Aber es gibt auch noch andere Rennen, was mit irgendwo in gewisser Weise bleibend beeindruckt haben. Das ist sicher das Leadville, wo ich damals den Streckenrekord geschafft habe, über auch drei Siege beim Leadville 100 MTB. Weil die Amerikaner so speziell sind. Also die sind auch so, sind anders als die Italiener, aber auch so extrem, also fanatisch. Und das finde ich irgendwie so, oder ne, ja, was ist denn das richtige Wort? So, ja, mit Herzblut dabei. Und da hast du halt einen anderen Heldenstatus. In Italien bist du halt irgendwie so ein Übermensch, nicht? Und dort ist es einfach, ja, bist auch so ein Hero. Aber ja, klar, weil feiern sie mehr die Locals, also die Amerikaner selber, aber ich war halt da. Die ersten Male war ich wirklich so als Außenseiter oder wo ich das erste Mal gewonnen habe, haben wir alle geschaut, ja, was ist denn da los? Weil die haben immer gemeint, sie haben da die Besten der Besten. Aktuell ist es so, der aktuelle Marathon-Weltmeister ist ein Amerikaner, der King Svensson. Aber nee, da habe ich schon ein bisschen den Stempel aufgedruckt und das hat mich schon imponiert. Also, das hat mich schon stolz gemacht, da auch damit irgendwie mit Ansage damals den Streckenrekord zu machen und auch sub 6 Hours war das Ziel. Auch. Das haben wir relativ gepusht. Das war das dritte Mal, wo ich gewonnen habe. Und da war natürlich ja, nochmal mit rüberfahren und der Sieg war halt ein bisschen zu wenig. Da haben wir gedacht, okay, setzen wir die Latte ein bisschen höher und machen wir sub 6 Hours. Hat ja keiner gedacht, dass das jemals geht. Ne? Aber jetzt fahren sie mittlerweile noch schneller. Aber es hat sich natürlich einiges verändert. Auch, aber das braucht es einfach so hochgesteckte Ziele.
Ja, voll. Wo fühlst du dich mehr zu Hause mittlerweile? Auf einem Rennrad, auf einem Gravel oder auf einem Mountainbike?
Eigentlich am Rennradl, muss ich ganz
Schwierige
ehrlich.
Frage.
Na, ganz ehrlich
Echt?
gesagt, mir taugt das Rennradl aktuell voll super. Ja. Also deswegen auch der Ötztaler, es ist irgendwie ja, es war schon cool, wenn das mal nochmal gelingen wird. Sagen wir mal so. Ja, die Zeit läuft ein bisschen, die Sonntour ist schon bald durchgelaufen, aber nein, ich glaube, ich habe es drauf, ich glaube, ich krieg's schon zusammen, aber es muss halt echt einmal alles passen, auch die Form und da in der Früh aufstehen, nicht so wie letztes Jahr und dann irgendwie Kreuzweh haben und irgendwie die Haxen ganz schlecht, sondern einmal einen Tag X so vielleicht wie beim Feder, ja, das wäre cool.
Der hat auf alle Fälle den Tag X gehabt zu dem Zeit. Bleiben wir gleich in Richtung Ötztaler. Du bist jetzt 2019 das erste Mal mitgefahren, oder?
19 bin ich.
Zumindest, wo du vorne dabei dabei warst.
Ich glaube, 17 war der Pro-Ötztaler, oder? Pro-Ötztaler war mein erstes
Das war
Mal.
17, ja.
Ja, das war jetzt mein erster, aber das war eigentlich nicht der richtige. Das war halt das mit dem, was war das, 1.1 Rennen oder keine Ahnung. Aber auf alle Fälle war das, habe ich die Möglichkeit gehabt, über das Nationalteam dort zu starten. Da haben wir eine Mannschaft gemacht und das war mein erstes Mal. Ich wollte eigentlich schon früher, aber damals habe ich noch nicht gewusst, dass es so schwierig ist, da einen Startplatz zu kriegen. Ja, das war für mich faszinierend, sage ich jetzt einmal. Da war ich ja auch 16, also war ich zweifacher Weltmeister, glaube ich, aktuell. Auch sogar im Weltmeistertrikot unterwegs und habe dann gesehen, okay, der Öztaler hat mich immer schon fasziniert, so von den Zahlen her und sowas, einfach ein langes Rennen. Mittlerweile gibt es ja auch schon mehrere so in der Richtung, so längere Rennen, aber damals war das halt einfach, habe ich gedacht, das ist so auf dem Leib geschneidert und das hat ein Prestige und das will ich fahren und das möchte ich auch gewinnen einmal. Und dann ist mir es ja auch gelungen über das Pro-Rennen da, was da war, der Pro-Öztaler, doch das erste Mal da zu starten, das war ja, ziemlich eine wilde Partie. Also ich habe generell keine Erfahrungen gehabt in dem Bereich da mit Profirennen und so. Und habe aber gedacht, okay, die Profis fahren das ja auch nicht regelmäßig, solche Sachen, 5000 Höhenmeter und so. Und da kann ich vielleicht ein bisschen was anrichten, nicht? Also zumindest mir mal sagen, das habe ich auch getan, aber ich habe dann auch verpflegungstechnisch ist das alles drunter und drüber gegangen. Wir haben ja normalerweise aus dem Auto verpflegt. Ich war aber dann relativ weit vorne, aber manche von uns sind hinten rausgefallen, weil die haben ja dann so, der Besenwagen war relativ nah dran und das heißt, wenn du auch schon außen geflogen bist, aus dem Peloton, ein bisschen, dann haben sie die Schnauze genommen. Und dann war im Endeffekt, war dann im Ziel war dann, glaube ich, war ich der Einzige oder waren wir zu zweit nur, die was im Rennen waren überhaupt von dem Nationalteam da. Es war ganz eine komische Sache, ja. Und dann habe ich erst ganz spät eine Verpflegung gekriegt. Ich habe dann wohl vom Felix Großschartner habe ich eine Flasche gekriegt. Der hat aber damals, haben die noch so Süßstoffgetränke gehabt, komischerweise, also isotonische Süßstoffgetränke, und das hat mich komplett aufgestellt. Also ich bin auf dem Haufen, leise Haufen getaumelt, ich bin komplett halluziniert, weil da kein Zucker drin war, nicht? Und ich bin halt ein voller Zuckerjunkie. Und das hat mir dann halt dann komplett eigentlich ein gutes Ergebnis versaut. Ja, ich hätte da jetzt sowieso nicht ganz vorne mitfahren können, aber ich habe mir da sicher unter mein Werk geschlagen, in meinem ersten war dann auch. Aber so kommt das halt, und deswegen mit jedem Mal, wo das mir nicht ganz aufgeht, kommt der Ärger bei mir noch mehr durch, das endlich einmal umzusetzen. Ja,
ja, das kann ich komplett nachvollziehen, ja. Aber du warst ja schon, ja, recht, ich sage jetzt nicht alt, aber du warst jetzt schon in einem fortgeschrittenen Alter in deiner Karriere, wo du das erste Mal in Öztal gefahren bist. Das heißt, du warst da Ende 30, oder?
Ja, bei Pro Öztal. 16, 10 Jahre, fast 17 Jahre. Ja, so 35, 36, ja. 37, so in der Richtung.
Was würdest du sagen?
Ist aber, glaube ich, nicht, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber glaube ich, das Hauptproblem, weil wir hatten da gewonnen, ein Hornets und sowas, die waren auch nicht die jüngsten Hetzern, was die damals gewonnen haben, also die in der Vergangenheit.
Ja, ja, voll. Ich meine, das ist ja jetzt, im Endeffekt ist ja jetzt so, wir sind halt so getrieben, oder? Vor allem im Profi-Radsport, es wird alles noch jünger und noch jünger und noch jünger. Und irgendwann ist es halt irgendwann am Ende. Wenn du jetzt sagst, 2017, wo du das erste Mal mitgefahren bist, was war für dich so das beste Öztaler-Erlebnis und was war das schlechteste Öztaler-Erlebnis? Also für dich in deiner Form oder in deinem, wo da was passiert ist, was auch immer.
Du meinst jetzt von meinem ersten Mal bis jetzt an, bis zum Schluss?
Ja, genau, also, bis zum Schluss, ja. Also hat dir den Zwischenfall gegeben, wo du Zweiter geworden bist, wo du am Lauf den Plotten gehabt hast? Hat dir schon...
Ja, ich zerbrich nicht an die ganzen Sachen. Das bewirkt bei mir was, aber eben eigentlich eher positiv, im positiven Sinne. Ich probiere da wirklich aus dem Energie zu ziehen und sagen, okay, das wollte davon nicht sein, jetzt in dem Fall. Und es waren ein paar so negative Erlebnisse, aber das überwiegt aber nicht bei mir. Also eigentlich, Mich stört es am meisten, wenn jetzt irgendwie vielleicht nicht ganz parat war. Also, dass ich sehe, okay, da hat jetzt was gefällt. Wo vielleicht der Jack Burke damals so stark war. Also, das hat mich schon ja, beeindruckt. Oder dass ich gesehen habe, dass das so weit fällt. Dann habe ich natürlich analysieren angefangen, wie viel muss ich da schneller fahren und was muss ich verändern, dass das vielleicht nicht so passiert, dass der da nur so attackieren kann. Das spielt jetzt alles mit ein und ich glaube, das wird dann dazu führen, dass ich halt mir jetzt dementsprechend vorbereite für heuer, dass ich für alle Situationen ja, parat bin, sage ich jetzt einmal. Aber ich kann jetzt das gar nicht, negativ würde ich jetzt gar nicht so sagen. Es sind ein paar so Sachen vorgefallen, ja, wenn halt wieder einmal einer nicht, so wie der Cecchini jetzt damals da gesagt hat, er hat Krämpfe, er fährt jetzt einmal mit uns mit und dann sprintet er doch wieder im Ziel. Das ärgert mich halt dann, dass einer nicht sein Wort haltet. Das ist halt, das verstehe ich jetzt nicht, aber das, ja, mit dem, da musst du drüber stehen, sage ich jetzt einmal. Das ärgert mich den Moment vielleicht. Aber nicht jetzt an, dann, dass ich jetzt sage, das verändert jetzt meine Ansicht zum Rennen nicht oder sowas. Das Gegenteil, ich glaube, das befeuert das Ganze nur, dass ich nur eher das sagen will, denen, dass man so man ehrlich fährt und die ganzen ja, die Werte einfach richtig angeht. Und ich will einfach ehrlich gewinnen und auch, wenn es geht, auch jetzt nicht von einem Pech von einem anderen zu profitieren. Und man, mich freut es extrem, dass der Feder das umgesetzt hat, der letztes Jahr. Ich habe dann, in dem Moment habe ich mich geärgert, wo ich am Dimmel so in Jack Burke überholt habe. Da habe ich mich so geärgert, dass ich heute wäre der Tag gewesen, wo man das Rennen Gideon kennen. Und dann habe ich echt eine halbe Minute später gedacht, hoffentlich macht es der Feder. Ne? Weil das war jetzt echt, wenn jetzt die Möglichkeit besteht, Und dann hat es eh so gebastelt. Das Ziel habe ich schon gesehen, dass er da steht. Mit Kranz um, der passt. Aber das, in dem Moment habe ich mir gedacht, ja, das, weil er war ja wirklich jetzt die anderen Jahre, wenn er gut war, dann war er unschlagbar eigentlich. Aber dass er schlagbar ist, hat man letztes Jahr gesehen, oder andere Jahre auch schon, oder auch schon. Aber nein, deswegen, ich glaube nicht, dass es irgendwas. Ich könnte das jetzt gar nicht sagen. Also es waren ein paar Erlebnisse von dem, was ich gelernt habe, aber jetzt nichts Dramatisches. Ne?
Ja. Wie gehst du da generell damit um, wenn du jetzt merkst, okay, du warst jetzt da nicht gut vorbereitet? Bist du dann einer, der wirklich sagt, du analysierst das genau und schaust dir andere Rennen an, wo das dort auch noch voll und versuchst du darauf aufzubauen? Oder bist du eher einer, der sagt, ist abgehakt, fertig, move on quasi? Oder bist du wirklich einer, der sagt, der das komplett detailliert analysiert und schaut, was muss ich jetzt besser machen?
Was mich am meisten ärgert, ist, wenn ich Fehler zweimal mache und deswegen mache ich das sicher eigentlich nicht mehr. Also ist egal, ob das jetzt vom Material abhängt, eben so ein Platten oder sowas, das will ich nicht mehr haben. Da wiederholst, weil es ja wirklich, es hat mir so ein Konzept geworfen, dass ich eigentlich dann immer beim Rennen war. Da bis zu dem Zeitpunkt war ich top vom Kopf her, von Einstellung. Und auf einmal hat es mir aber nur mal gedacht, bei der Reifen verliert er jetzt wohl nicht so viel Luft, dass der mal in der Kurve abhaut, runterfliegt von der Felge oder so. Und dann hat er dann immer noch im Dimmels auf, immer wieder getan, was ich dann gedacht, aber er hat eigentlich nicht so viel Luft verloren, aber es war einfach die Unsicherheit da. Und da so gedacht, ja, das darf halt nicht mehr sein. Also das, da muss man dementsprechend einen anderen Reifen fahren oder sowas.
Bleiben wir mal kurz dabei, aber erklären wir das mal in die Leute. Du bist ja dort Spotter geworden 2023 und dann war am Jaufen hoch, hast du einen Platten gekriegt. Wie war das für dich? Hast du das auf einmal gemerkt und hast du gedacht, Scheiße, was tue ich jetzt? Oder?
Na, am Jaufen runter, glaube ich, hat es erst.
Am Jaufen runter.
Ich glaube schon bei der ersten Kurve dann oder sowas. Hat das angefangen und immer wieder zu spritzen. Also ich habe dann gemerkt, wie es mich so anspritzt auf dem Unterschenkel. Und habe dann gedacht, ja okay, was kann ich jetzt da machen? Und habe das ein bisschen bin da sogar abgerissen dann von den Leuten. wo ich mit dem, was ich runtergefahren bin, weil ich natürlich geschaut habe, eben, ist das jetzt mehr oder verliere ich jetzt da ständig? Muss ich jetzt eine Gaspatrone nachschießen oder im Placken vielleicht sogar oder so? Und dann habe ich auch unten gesehen, mit, eben mit ein bisschen Rückstand, dass eigentlich noch genug Luft drinnen ist. Und es war relativ warm zu dem Zeitpunkt. Dann geht meistens der Luftdruck auch wieder ein bisschen her. Und das war dann so, umso höher der Luftdruck dann geworden ist, hat er wieder ein bisschen ausgelassen, die Luft. Das war so wie ein, also wie ein Ventil, wahrscheinlich so ein, ja, ein Überdruckventil, sagen wir mal so. Und das hat er da eben, wie gesagt, in Dimmelsjocht dann auf, auch immer noch verloren und auch runter, und wahrscheinlich bei fast 100 km/h oder so, um die 100 km/h fährst du da die erste gerade da runter in die Senke, da geht das schon ein bisschen die Muffen, weißt du, wenn es den Reifen dann echt vielleicht, also da steht schon viel am Spiel und dann, ja, das Ganze ist halt nicht förderlich, aber im Endeffekt, ja, war an dem Tag, ja, war sowieso schwierig geworden, ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Denkst du, du hättest es trotzdem gewinnen können, wenn das nicht passiert wäre?
Glaube ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wer. Was aber? 23 oder was war das?
Das war 23, ja.
Da hat der.
Der Italiener.
Gewonnen. Ja.
Der war im Endeffekt im Ziel, war er ungefähr 2 Minuten vor dir. Ich glaube, ein bisschen mehr als 2 Minuten.
Ah, der Senni.
Ja. Genau, der Senni war es, ja. Ja, richtig. Ja.
Keine Ahnung, ja, man.
Ja. Ist immer schwer zu sagen jetzt im Nachhinein, natürlich.
Ja, vielleicht, es war halt einfach so, dass man auch viel Energie verschwendet hat. Eben mit der Aufholjagd wieder, dass man wieder ein Hinterrad hat, wo man vielleicht ein bisschen zusammenarbeiten kann. Einfach aus dem Konzept da draußen zu sein, das ist allein schon das Hauptproblem. Wenn du einmal in den Flow drin bist und du bleibst da drin, das ist halt ganz extrem wichtig, weil du einfach da ökonomischer arbeitest. Du atmest anders, deine Muskulatur funktioniert reibungsfrei und du bist so in einer Balance mit Laktat, alles, das spielt alles zusammen. Nicht? Und ich habe die Situation schon ein paar Mal gehabt und ich weiß, wenn das alles zusammenkommt, dann fährt man auf einem anderen Niveau. Das hat man nicht oft, die Situation. Aber der Flow-Zustand ist, glaube ich, was ganz extrem Wichtiges. Und das hast du nur, wenn du so in einem Tunnel da drin bist und du nimmst zwar alle Sachen noch wahr um die Uhr, aber eben solche Sachen hauen einem das ein Konzept. Ne?
Natürlich,
und,
ja.
Und wenn ich muss jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Rennen, wo ich jetzt, ich glaube, 48 Sekunden bei der Weltmeisterschaft 2009 hernehme, jetzt eine Marathon-Weltmeisterschaft in Stadeck, da war ich, glaube ich, unter einer Minute halt hinter einem Roel Paulissen damals. Und habe da aber eine komplette Bremse gewechselt, meine Vorderbremse. Da habe ich, also.
Das hat einmal sicher länger wie eine Minute gedauert.
Das hat so ziemlich 3 Minuten gedauert, aber davor war ja so, dass ich nicht mehr ganz richtig vorne habe können, weil ich ja nur mal mit einer Bremse abgefahren habe und habe dadurch schon Zeit verloren und habe dann einen extremen Rückstand schon gehabt auf dem Roll. Und damals das haut ja halt auch voll aus dem Konzept. Ich war da sicher gut vorbereitet und wäre aber trotzdem nur Zweiter. Ich war dann, glaube ich, zwischenzeitlich 20. Keine Ahnung, was habt ihr alle überholt. Der Roll war schon einmal 25 Sekunden oder 25 vor mir, habe ich gesehen. Und dann hat er mich gesehen und hat dann nochmal attackiert, kurz vor dem Ziel. Und ist die Abfahrt voll runtergegangen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn er jetzt noch was hat, dann überhole ich ihn eh. Aber war für mich der erste große, richtig große Erfolg. Und hat mir gezeigt, ich habe es drauf, Weltmeister mal zu werden. So drauf bin ich es dann eh geworden. Ich sage, das ist alles für irgendetwas gut für dich. Also du darfst halt einfach nicht den Glauben an dich verlieren und einfach sagen, okay, das war halt so. Und wenn du da an den zerbrichst, dass du jetzt sagst, okay, das Schicksal wollte jetzt nicht, dass meine Bremse da nicht geht oder sowas, ja, dann wärst du eh nichts, weil dann haderst du mit jedem Problem dann so um die Uhr und das musst du abhackeln, ja. Und ich glaube, das Schicksal will schon einmal, dass ich nicht so lange gewinne, ja.
hoffentlich. Was würdest du sagen, bei welchem Öztaler hast du dich so richtig am fittesten gefühlt? War das letztes Jahr? War das irgendwann davor?
Nein, also, das wirklich sagst, wobei, letztes Jahr war ich sicher am fittesten, aber das Ergebnis war eines der schlechtesten, weil ich dann von der Früh aufgewacht bin und habe dann, ich habe mir das, glaube ich, am Tag davor verscherzt, bin da ein bisschen in den Regen gekommen und habe mir dann irgendwie den Rücken verkühlt und in der Nacht, also in der Früh dann aufgewacht und habe dann Rückenweh gehabt, also so ein bisschen verzogenes Becken, so ein bisschen steif oder so. Und das hat ein bisschen so, oder nicht ein bisschen, so einen Oberschenkel in den linken Arme gestrahlt. So, ich weiß auch nicht, da war der Ischias oder so ein bisschen beleidigt. Und habe da gemerkt, das mit dem Rücken, das habe ich ja wohl öfters, aber das mit dem Bein, das war irgendwie neu für mich und habe dann irgendwie nicht ganz, nicht ganz die Leistung bringen können, was ich drauf gehabt habe. Also das merkt man natürlich halt schon, wenn da vielleicht so 10 Watt fehlen, beziehungsweise das Gefühl war einfach schlecht.
Also, das, glaube ich, ist das ausschlaggebend, oder? Ja. Da kommst du ja nie in den Trance-Zustand dann, wenn du das Gefühl nicht hast, wie du sie immer hast.
Genau. Und das Leiden ist natürlich, wenn du jetzt leidest und du fährst aber super Werte, dann passt es ja. Aber wenn du jetzt schon überhaupt nicht einmal dorthin, und es tut schon weh irgendwas, dann, wo der Feder da aufhört, das Küter da mal Gas gegeben hat, dann dachte ich, boah, ja, mir tut eh schon alles weh, und jetzt fährt der da noch. Dann hat man halt schon gebissen, aber das ist einfach auch wieder, das ist wie so eine Blockade, nicht? Da kommst halt einfach nicht, du kannst halt nicht dann 110% abrufen, dann geht es halt vielleicht die 100, aber die reichen halt nicht, um zu gewinnen.
Ja.
Zumindest nicht bei mir, sagen wir mal so.
Aber du bist jetzt 46, richtig? Mhm. Also ich finde es unglaublich beeindruckend, wie du es mit 46 trotzdem schaffst. Der Jonas beispielsweise ist ja die Hälfte des Alters für dir. Wie schaffst du es trotzdem noch so wahnsinnig fit zu sein? Trainierst du doppelt so hart? Musst du viel mehr Zeit investieren? Ist dein Körper einfach gut? Wie schaffst du es so erfolgreich immer noch zu sein in deinem Alter?
Ja, weil ich den Ehrgeiz habe, mich immer weiterzuentwickeln. Also wenn ich jetzt, bin jetzt aktuell sicher nicht schlechter, als wie damals, wo ich Weltmeister geworden bin. Also physisch, aber es ist einfach, die Konkurrenz ist stärker oder einmal die Dichte ist größer, viel mehr starke Fahrer machen es nicht. Also wenn du einen schlechten Tag hast, dann bist du halt nicht mehr Zehnter oder sowas, dann bist du halt auch aus den Top Ten raus. Das Ergebnis schaut dann komisch aus, aber von den Werten her muss ich sagen, fahre ich eigentlich ähnliche Werte wie eh und je. Aber ich probiere halt, eigentlich möchte ich jetzt noch bessere Werte fahren, deswegen trainiere ich ja so. Und da muss man halt den richtigen Weg suchen, sage ich jetzt einmal. Und den habe ich noch gar nicht gefunden, glaube ich, weil ich habe auch den Gedanken gehabt, okay, ich muss ja noch mehr tun, ich muss noch mehr tun, derweil muss ich die Schwerpunkte ein bisschen verlagern. Auch mit einem Alter vielleicht ein bisschen, aber weil die Regeneration nicht mehr ganz so leicht geht, wie vielleicht bei einem ganz Jungen, der was vielleicht so harte Trainings leichter wegsteckt. Ich muss einfach ein bisschen smarter trainieren, sage ich jetzt mal. Und smarter heißt einfach schon die Ruhephasen besser einplanen oder sich mehr dran zu halten, sagen wir mal so. Weil ich war halt immer, man ist auch verleitet heutzutage mit den ganzen Programmen, was es gibt, oder Strava zum Beispiel, zu sehen, was macht die Konkurrenz und man übersieht da ganz gern, weil man ja viele Leute schaut und so, dass man halt einfach regelmäßiger Ruhephasen wieder einbaut, wo man eben eigentlich adaptiert. Und wenn man ständig also ein bisschen in einer Art Übertraining ist, dann entwickelst du dich nicht weiter. Und das ist vielleicht so ein bisschen in den letzten Jahren mein Problem gewesen. Ich habe dann einfach gesagt, ja, okay, jetzt gibt es einen Jack Burke, nehmen wir mal so her. Der hat so unglaubliche Werte und der ist so stark. Ich muss mir auch da hinkommen, Watt pro Kilogramm oder was auch immer. Der macht alles. Nicht? Der ist vielleicht in der Höhe, der macht Hitzetraining und bla bla bla. Versteht, hat der der Feder wahrscheinlich auch erzählt alles. Nicht?
Ja, komplett,
was er alles macht. Nicht? Und das ist halt genau das. Oft ist halt weniger mehr. Und wenn man es richtig einsetzt, ist alles super. Aber man darf es halt nicht übersägen, dass man den Bogen überspannt. Ne? Und das passiert halt ganz gern. Und das, ich probiere jetzt wieder mal ein bisschen back to the roots zu gehen, mehr auf meinen Körper zu horchen, weniger vielleicht schauen, was andere machen. Habe jetzt auch wieder keinen Trainer mehr. Ich habe eigentlich letztes Jahr eigentlich noch bis Juli eigentlich einen Trainer gehabt, Und aber dann vor Ötztaler habe ich dann wieder das selber in die Hand genommen. Hat aber super funktioniert. Also ich war echt auf einem guten Weg und habe gemeint, heuer kann ich wirklich da um die Krone mitkämpfen. Aber ja, also jetzt, wenn es ja, im Zweikampf oder was auch immer mit jemandem. Aber ja, war dann halt eben nicht so. Ich bin dann in der Früh aufgewacht und war halt der Tag. Aber das kann es natürlich auch geben. War natürlich selbst verschuldet. Kann ich jetzt keine Schuld geben, weil ich hätte ein bisschen auf die Freundin horchen sollen. Und ich soll auf keinen Fall jetzt in den Regen außen fahren. Jetzt dann. Aber ich habe mir gedacht, ja, ich fahre immer das Kühtai am Tag vom Ötzi auf, um zu sehen, wie die Steigungsrate ist, so wie die Beine sind, passt die Form. Und das habe ich auch gemacht und die war gut, aber eben bin dann eben ein bisschen in die Kälte gekommen, in den Regen rein da. War eh nicht schlimm, aber weißt du, dann war da ein bisschen Autofahrt und war nass und ja, vielleicht, ja, der Feder wollte jetzt erst auch mitfahren und dann hat er gesagt, nein, er macht das nicht, er fährt da nicht rein in die Regenwand. Und das war clever.
Im Nachhinein ist man immer gescheiter, gell?
Ja, so ist es, ja.
Und wenn mir am Samstag das Kühtai aufschickst, dann kann ich am Sonntag kannst mir aufschieben.
Ja, und auch ich bin eh nicht gefahren, bis zur Hälfte. Und, ja, das reicht aber für mich, das zu sehen, ob das alles passt, was das Bike-Setup. Ja, man verändert ja immer wieder ein paar Kleinigkeiten und das war ganz gut. Ich war optimistisch, ja, aber dafür war es halt nicht ganz so.
Ich finde es immer, wenn wir jetzt kurz ein bisschen weg vom Ötztaler gehen, weil ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, wenn jetzt, wenn wir bei Olympia gerade davor schon geredet haben, jetzt schaust beispielsweise den Langläufern zu und merkst, das ist ja bei euch im Radsport genau das Gleiche, die Leute seien schon am Limit und dann geht neben dir der noch mehr übers Limit und dann nochmal mehr und nochmal mehr. Wie schaffst du das, dass du die, trotz dass es richtig wehtut und du denkst, es geht nicht mehr, trotzdem nochmal ein bisschen mehr, dass wieder was geht. Und nochmal ein bisschen mehr, weil sonst verlierst du es. Wie machst du das mental in deinem Kopf?
Was da bitte leicht ich bin, um das zu beantworten aktuell, weil ich habe das mit Klebo jetzt auch beobachtet. Ne? Das ist schon faszinierend, wie der, wenn man die Leistung sieht. Aber das ist halt auch das, wenn das alles zusammenkommt, so wie bei ihm jetzt, da bist du von dir selbst so überzeugt und so kannst du, und du hast eine ganz andere Körperwahrnehmung. Das glaube ich, ist das Haupt. Du weißt genau, wo die Grenze ist und du weißt auch, du kannst so lange über die Grenze hinausgehen. Er kennt da seine Konkurrenten gut. Was muss seine Schwächen, deren Schwächen sein? Du hast einfach alle Karten in der Hand, die Top-Karten in der Hand und spielst dir halt einfach. Natürlich musst du das erkennen, aber ich glaube, dass das auch viel im Kopf ist. Also der Körper ist, der muss natürlich parat sein, aber ich glaube, die letzten Prozent oder wenn du gerade wenn es dann über deine 100% geht, das ist alles über den Kopf gesteuert. Und da unterscheiden sich, glaube ich, die Leute, die was wachsen mit dem Druck, mit der Herausforderung oder einfach clever genug sein, in der Situation das richtig zu erkennen. Das ist, glaube ich, um und auf. Also, ich glaube, ich habe das auch schon mal gedacht, ich muss mal so einen Mentaltrainer oder sowas mir aneignen oder halt holen und der was mir da vielleicht. Aber ich glaube, das, also ich persönlich sprich da nicht drauf an und ich glaube auch, dass wenige, die können da vielleicht ein bisschen sagen, wie du das vielleicht schaffst, aber im Endeffekt musst du selber für dich herausfinden, wie kannst du dein Potenzial richtig abrufen. Und das fängt ja schon im Training an. Also das musst du üben, genauso wie du auch deine Verpflegung üben musst, also das richtig einzunehmen, die Kohlenhydratmenge und so, musst du auch die mental, glaube ich, so trainieren, dass du das auch abrufen kannst. Also eben, wie gesagt, im Training einmal über die hinausgehen und so. Also, man, das tun sich eh, das tun eh viele, nicht? Aber sagen wir mal, ja, die Situation, dass du dorthin kommst, schon mal, also das Gefühl einfach entwickelst, wo sind deine Grenzen und ja, im Training einfach das so abzurufen halt.
Ja, weil das ist ja Das ist ja wahnsinnig schwer, vor allem die Zuhörerinnen und Zuhörer, und da zähle ich mich auch 100% dazu. Weißt, ich fahre den Ötztaler halt hobbymäßig, ich fahre, weil es mir Spaß macht, aber ich fahre nicht, weil ich irgendein Zeitziel habe oder irgendwie so. Und ich zum Beispiel kenne ja dieses Gefühl jetzt gar nicht, wenn ich auf einen Anstieg auf wie fahre und es geht da um, sagen wir, Mountainbike-Marathon-Weltmeistertitel. Und der neben mir gibt Vollgas und ich muss aber trotzdem, obwohl mein Kopf schon sagt, na, es geht nicht mehr, ich muss trotzdem noch eine Schaufel drauflegen, und wenn ich das schaffe, dann weiß ich, dass ich gewinne. Und dieses Gefühl kennt man so als Otto-Normal-Radlfahrer nicht, weil das habe ich ja nicht. Also ich fahre, wenn ich jetzt einen Sprint mache mit meinem Kollegen, dann ja, kann ich es zwar so quasi imitieren, aber du hast nie das, was alles am Spiel steht und was, wie du die mental wirklich pushen musst. Mhm.
Ja, man darf da auch nicht, glaube ich, mit der Situation dann, eben wie gesagt, man muss da ein bisschen in dem Tunnel drin sein, dass man das also abschirmt. Jede Sache, die was da die von außen beeinflusst, lenkt die ab. Nicht? Und das meine ich mit Training. Also du musst dann auch im Training einmal versuchen, einmal komplett den Kopf, die Gedanken aufs Wesentliche zu bringen. Und das ist gar nicht so einfach, das klingt so einfach, aber dass du wirklich die Umgebung wahrnimmst jetzt im Training, das wollte ich eigentlich davor sagen, die Autos, was auch immer, die Strecke, das Gelände oder was auch immer. Aber du bist eigentlich in einem Tunnel drin. Du trittest, du fährst deine Watt, die schwanken nicht von 500 auf 100 oder so, das hin und her, sondern du fährst deine Watt, was du jetzt gerade fahren musst, und du verinnerlichst die Leistung, das Gefühl, und du fährst. Und das meine ich, das muss man ein bisschen üben, dass man das auch kann, ohne dass der Kopfkino die ganze Zeit geht. Weil das bringt dich aus dem Konzept und das bringt dich aus dem Flow, oder das bringt dich gar nicht einer in den Flow. Nicht? Und das habe ich gemacht mit dem, das muss man üben.
Also dieses Training quasi in diesen Flow zu kommen.
Ja, ja, genau. Und wenn du das im Rennen dann kannst du es im Rennen ja logischerweise auch nicht, wenn du das nicht übst. Nicht? Klar. Weil ich habe auch bis zu dem Zeitpunkt, wo mir das erste Mal passiert ist, auch nichts gewusst davon. Nicht? Und dann habe ich das erste Mal erlebt und habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und dann war das beim zweiten Mal, und das war meistens immer irgendeine großen Rennen, wo dann eigentlich das Ganze automatisiert abläuft. Das ist dann eigentlich nicht mehr richtig gesteuert. Und da bist du in einem optimalen Zustand. Und mei, vielleicht kann es auch nicht jeder. Oder vielleicht ist das ein bisschen ein Talent, was man haben muss. Aber ich bin überzeugt, du siehst das auch oft an den Leuten, an dem Blick, wenn einer so fährt, dass er das wirklich drauf hat. Dann das sind halt wie so Kunsttouren oder so, die denken noch nicht mehr nach. Das ist einfach verinnerlicht. Und so banal oder so einfach das Radfahren klingt, aber es ist trotzdem, du brauchst einen Zustand, das ist ein ausgeglichener Zustand.
Ja, genau das hat der Federspiel Daniel im Podcast auch gesagt. Er ist irgendwann in diesem Flow kommen, wo das einfach von allein gegangen ist. Und genau das beschreibst du jetzt auch, ja.
Ja, er hat das wahrscheinlich früher noch nicht so oft erlebt gehabt, ja. Wahrscheinlich, weil er durch die Eliminator-Rennen, da hast du, da kommst du nicht in den Zustand, glaube ich. Das ist zu kurz, ne? Aber das hast du beim Marathon natürlich ganz super. Im Cross-Country ist auch ganz schwer, sage ich jetzt einmal. Aber Du hast das oft, ich habe das beobachtet da bei anderen Radsportlern, eben bei so Klassikerfahrern und sowas, dass das wirklich der Fall ist, dass die Leute da echt voll im da drinnen sein und dann fahren die. Und irgendwo habe ich das auch vielleicht abgeschaut, ja, aber das irgendwie nicht, am Anfang nicht bewusst, aber jetzt ist mir das schon sehr bewusst, dass der Zustand notwendig ist, dass du wirklich optimale Leistung bringen kannst. Also bist du halt ein Übermensch, aber das, ja,
ich jetzt nicht. Wahnsinnig spannend, ja. Aber wir haben noch ein paar Community-Fragen, also quasi wir haben auf Instagram einen Sticker gemacht, wo Leute Fragen an die stellen können. Aha, ja. Wir haben jetzt im Gespräch schon zwei, drei beantwortet, ich feuer die restlichen nur raus. Wie oft in der Woche wird Schwelle oder darüber trainiert bei dir?
Ja, ich habe das Motto jetzt eigentlich, die Schwelle-Training mache ich eigentlich jetzt gar keins mehr eigentlich aktuell. Und vielleicht Ich mache jetzt dann ganz gern die Over-Unders. Also das heißt so 10% über der Schwelle, 10% unter der Schwelle. Was mir brutal gut tut. Das ist eigentlich ein V2-Max-Training, weil eigentlich 10% über der Schwelle ist eigentlich schon ein guter V2-Max-Bereich. Da lernt der Körper einfach ganz gut mit dem umzugehen. Also Laktataufbau und wieder Abbau. Und das funktioniert bei mir super. Aber ja, viel mache ich auch so Fatmax und so, aber eben gesagt, auf der Schwelle relativ wenig, drüber schon sehr viel eigentlich aktuell. Ja. Also mit 40-20 habe ich jetzt im Winter viel gemacht. Ich habe generell probiert, jetzt einfach einmal einen anderen Weg einzuschlagen. Eben vielleicht nicht mehr ganz so viel zu trainieren, jetzt gerade auf Gran Canaria jetzt gesagt. Habe ich auch schon wilde Sachen aufgeführt. vielleicht. Aber es war, ich muss sagen, ich bereue das nicht, weil es war einfach cool. Das war, also nicht jetzt für andere, sondern für mich, einfach zu sehen, dass du ja, eine ganze Woche 200 Kilometer jeden Tag davor hast mit 4000 Höhenmeter oder 5000 Höhenmeter teilweise. Das ist schon, dass der Körper ist schon unglaublich, ja, was der kann.
Was aber der leisten kann.
Natürlich, ja. Hat es mir dann vielleicht für später nicht viel gebracht, aber es war einfach für den Kopf. Und wie gesagt, der Kopf ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen, weil wenn es dann wirklich mal hart auf hart geht, irgendwo, dann muss der Kopf da sein, der muss stark sein.
Ja. Wie sieht deine Vorbereitung für einen Ötztaler Radmarathon aus? Welche Intervalle, Höhe, Hitze, Training? Ich meine, wir haben es eh schon kurz geklärt, du gehst ein bisschen mehr back to the roots, aber trotzdem, machst du trotzdem noch Höhentraining? Ich denke einmal ja, oder?
Höhentraining habe ich noch nie gemacht,
ehrlich gesagt. Wirklich?
Ja, nur bei Versehen, sage ich einmal, wenn ich jetzt in der Höhe war, wie ich Lett will, da war ich mal fast 3 Wochen drüben, da habe ich Höhe gemacht, das war extreme Höhe, das ist ja 3000 Höhenmeter oder 3000 Meter über Meer. Aber sonst habe ich das noch nie gemacht, habe noch nie in einem Zelt geschlafen. Habe
ich wirklich? Okay.
Kurzzeitig überlegt, aber ich glaube, dass ich grundsätzlich auf Hitzetraining besser ansprich. Da habe ich Seit 2 Jahren schaue ich da jetzt ein bisschen drauf. Heuer im Winter habe ich das immer im Auge. Ich habe da den Hitzesensor da, der was mir jeden Tag dann, bei jedem Training einen Wert ausspuckt. Und ich behalte im Auge, dass der halt schon auf einem guten Niveau ist. Das merke ich ja, dass das Blutvolumen eigentlich sehr hoch ist bei mir. Das spürt man sogar. Und ich finde, das ist schon sehr wichtig, aber ich glaube, das muss man jetzt auch nicht unbedingt, also ich bin draufgekommen, man muss da nicht unbedingt ein Ergometer voll angezogen nach vorne, also man kann das auch anders steuern, also mit einfach intensiver vorne ein bisschen und den Ventilator ausschalten, da brauchst du auch gar nicht großartig was anhaben, also ich glaube, das funktioniert ganz gut.
Das ist sehr spannend, weil wir haben ja wirklich solche und solche Leute im Podcast und manche trainieren komplett straight noch am Plan und weichen null davon ab und machen genau da das. Und bei dir hört sich's eher so an, wie wenn du viel auf deinen Körper hörst und einfach noch Gefühl ein bisschen trainierst da, oder?
Jetzt wieder, ja. Also jetzt habe ich echt verlernt gehabt, auf den Körper zu horchen. Und ich glaube, durch das, dass es ja eher individuell ist, kannst du ja nicht sagen, dass die Studie funktioniert oder da hast du so und so viel Leistungszuwachs. Ja, das ist halt der Durchschnitt und vielleicht bin ich aber genau der in den Durchschnitt der drunter oder der was da auserfolgt. Aber im Endeffekt muss man das echt für sich auserfinden. Und mir kommt halt vor, das, was mir gut tut, ist eben jetzt Hitzetraining zum Beispiel. Höhe habe ich noch nie. Die meine Erfahrung war halt immer, wenn ich von Höhe gekommen bin, war danach irgendwie die Luft da draußen. Wenn ich von Leadville zurückgekommen bin zum Beispiel, ich war einmal in Kolumbien auch relativ lang, da war ich ja in einer extremen Höhe. Ich meine, vielleicht habe ich dann auch mit dem Wettkampf vielleicht ein bisschen zu viel getan und war nicht optimal vorbereitet. Aber ich habe jetzt keinen positiven Effekt rausgezogen. Andere aber schon. Und dann sage ich mal, aber da spielt, wie gesagt, auch wieder ein bisschen der Kopf mit, weil ich fahre gerne in der Hitze, vor allem wenn ich ein bisschen akklimatisiert bin, im Sommer, wenn es richtig heiß ist, das habe ich gern. Das taugt mir irgendwie, das finde ich extrem und die Höhe ist so etwas, wo ich mich immer geschlaucht fühle und so. Und dann, dann denke ich mir, ja, dann ist das vielleicht nichts für mich. Und Ja, da muss auch, glaube ich, jeder für sich das finden. Und ich werde mal schauen, wie meine Werte sein jetzt sind, hitzemäßig, Hitzeanpassung, weil Ötztaler kann ja auch recht warm werden, erfahrungsgemäß. Und da spielt das natürlich die Anpassung und die Hitze schon eine Rolle. Jetzt die anderen positiven Effekte, was das auch noch hat, mal beiseite. Aber ich glaube, das schadet auf keinen Fall. Ja. Also das wird sicher etwas sein, wo sie schaut, dass sie darauf Wert legt, dass das passt. Und was ich schon gerne mache, also trainiere gerne Intervalle in der Höhe. Sprich, weil ja das Dimmel so hoch ist jetzt zum Beispiel, da solltest du dann schon, wenn du ein paar Mal Intervalle so auf 1500 gestartet hast und kommst du im Bereich 2000 auf, das bringt dafür Nutztaler schon relativ viel, finde ich. Mhm. Weil du weißt, oft über die Baumgrenze hinausgeht und da ist halt weniger Sauerstoff und das schadet auf keinen Fall, wenn man die Möglichkeit hat, sich da ein bisschen so vorzubereiten.
Einfach dass du das quasi simulierst, wenn du am Dimmelsjoch Vollgas geben musst, dass du schon in der Höhe trainiert hast quasi das.
Ist ja auch ein gewisses Höhentraining, aber ich mache halt jetzt nicht so, ich schlafe jetzt nicht in einem Zelt, und weil, wie gesagt, ich habe generell genetisch gesehen ein relativ gutes Blut, also hohen Hämoglobin, Hämatokrit, das habe ich immer schon gehabt, von Kind auf. Da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel das aufpushen. Mit dem Blutvolumen an sich kann ich noch was machen über die Hitze, nicht das Blutplasma an sich. Und da die Hebel setze ich in Bewegung. Aber ja, das ist jetzt auch nicht etwas, was ich seit 10 Jahren schon mache, sondern es ist halt einfach jetzt gekommen, weil es hat ein bisschen in ist, aber das funktioniert echt gut. Aber ja, es gibt auch Sachen, die was ich probiert habe und funktioniert überhaupt nicht. Aber das ist halt so ein bisschen Learning by Doing oder ja, dass man halt einfach, das tue ich aber gern. Ich probiere, deswegen bin ich ja noch in dem Geschäft, weil einfach es gibt immer wieder was Neues und sieht dann, okay, das funktioniert bei mir oder funktioniert nicht. Vieles hat eigentlich eher nicht funktioniert und dann deswegen sage ich ja, Back to the Roots ist oft besser, weil da weiß man, okay, das funktioniert. Und ich habe auch schon oft mit Trainern zusammengearbeitet und habe dann gesagt, vor einem wichtigen Event, ich mache jetzt das selber, so wie ich das mache. Und habe dann 3 Wochen das so trainiert und dann hat das auch geklappt mit einem Weltmeistertitel. Davor war ich mir nicht sicher, ob es passt. Vielleicht hätte es auch gepasst, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich muss das selber in die Hand nehmen. Weil einfach, das ist eine wichtige Zeit, glaube ich. Du musst ja im Kopf von dem überzeugt sein, was du machst. Weil wenn du jetzt bis dorthin sagst, okay, der Trainer ist super und der macht einen super Plan oder was, aber du glaubst irgendwie nicht dran, dann kann er ja noch so gut sein, der Plan.
Dankeschön.
Verstehe schon, was ich meine. Das ist,
ja, voll.
Das haut nicht hin, ja.
Also ich glaube, das größte Learning für uns, die da gerade zuhören, ist auf seinen eigenen Körper hören und das machen, was man selbst davon überzeugt ist, was einen weiterbringt. Das und nicht nur, weil es XY das macht und das macht, heißt es das nicht, dass ich das auch machen muss, weil das bedeutet nicht, dass mir das was bringt.
Genau, ja. Na, was ich glaube, vor allem der Kopf, also das Mentale, das wird, glaube ich, immer nach wie vor noch, wenn ihr das alles stresst, das ist ja der nächste Punkt, nicht? Wenn ihr das Training stresst oder einfach der ganze Alltag, die Balance zu finden, ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, jetzt auch für so einen Weekend Warrior oder keine Ahnung, der was hat wirklich dich den Ötztaler als Ziel, wenn du den Ötztaler als Ziel hast, dann habe ich schon ambitioniert, nicht? Das ist ja, dann, da musst du eh schon einen gescheiten Plan verfolgen, ein gescheites Konzept haben. Aber es gibt eh genügend, die was das echt akribisch noch. Aber ich sag, ein bisschen mehr an der mentalen Gesundheit arbeiten schadet nicht. Ja? Wenn du merkst, okay, das harmoniert, ich merke es ja bei mir mit der Familie, ich habe 2 Kinder. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin ein, ja, sagen wir mal, guter Vater oder ich kann mit gutem Gewissen jetzt da nach Gran Canaria fahren, weil ich habe dazwischen, zwischen die 2 Trainingslager, ja, so gut wie möglich gemacht, meinen Teil erledigt, was ich als Vater, dann komme ich auch zufriedener runter, als wenn ich weiß, okay, weil ich hätte halt schon noch, weiß nicht, ein bisschen mehr machen können. Und das Gefühl, allein bei jeder Ausfahrt da unten, dass man nicht ein schlechtes Gewissen hat oder dass man einfach in Harmonie ist mit der ganzen Situation, das gibt da zusätzliche Energie und das, das ist dann nicht irgendwie so Handbremse die ganze Zeit drinnen. Das glaube ich, will ich in dem Podcast am meisten vermitteln, aber es war eigentlich die Intention. Das jetzt dann so rüberzubringen, aber das ist jetzt so auserkennen, dass er einfach. Wahrscheinlich ist auch gerade aktuell die Situation bei mir so, dass ich sehe, dass da kannst du wirklich
einiges rausholen
und ja. Ein ganz wichtiger Punkt hat auf alle Fälle.
Machen wir da die letzte Community-Frage, die habe ich recht spannend gefunden, weil ich dir tatsächlich so noch niemanden gefragt habe, wie viel Watt pro Kilo musst du in die Anstiege fahren, um in der Spitzengruppe zu bleiben? Also wenn jetzt so Jaufen hochfährst, was fährst du so Watt pro Kilo, dass man da vorne dabei ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage, wenn ganz ehrlich gesagt, habe ich aktuell nicht die Werte im Kopf, gell, weil ich befasse mich da immer relativ kurzfristig erst damit. Weil jetzt ist so mein Ziel, einfach Grenzen zu verschieben. Ich mache jetzt ein Training, dass ich einfach jetzt ein leistungsfähiger wäre. Und das Gewicht ist jetzt aktuell bei mir jetzt noch nicht das Thema. Nicht? Und das Gewicht bei Watt pro Kilogramm logischerweise spielt mit ein. Auf das lasse ich aber jetzt einmal komplett beiseite, weil ich will jetzt einfach mal Leistungsfähigkeit. Wenn ich jetzt probiere, mit Gewicht arbeiten zu gehen, da arbeite ich an zwei verschiedenen Hebel und das widerspricht sich teilweise. Wenn ich jetzt Krafttraining mache, dann ist natürlich, wärst du schwerer. Aber dafür habe ich mehr Leistung. Und wenn es dann zu dem kommt, aber es gibt schon also eine Zahl, ich muss halt ungefähr ich habe jetzt einmal normalerweise so 78, 79 Kilo und muss halt am Jaufen schon so idealerweise wäre halt 410, 420 sowas, kann man jetzt theoretisch rechnen, aber ich bin theoretisch immer noch zu schwer und fahre zu wenig Watt, also optimal wäre halt aber weil aktuell musst du ja schon fast so Kommzeit da auf dem Fahren, dass du da um den Sieg mitfährst. Weil hat man ja also gesehen jetzt beim Berg, nicht?
Ja. Ich habe jetzt nebenher kurz gerechnet, das wären ungefähr 5,3, 5,4 Watt pro Kilo, die ihr dir treten musst, dass du an die Aufnahme kommst.
Hast du jetzt 420?
420 durch 78, glaube ich, habe ich gemacht, ja.
Ja, das ist jetzt schon zu wenig. Ja, ist schon knackig, Es ist ja bei meinem Gewicht, jetzt sagen wir mal, klingt das halt extrem viel, also an Watt, aber an absoluten Watt. Aber ich finde den nicht so steil und da sind die absoluten Watt natürlich dann wieder ein bisschen im Vorteil. Ich glaube, ich versteife mich da gar nicht so drauf auf die Watt. Im Vorfeld schon, das muss passen, also die FDP muss dementsprechend sein, sage ich mal, dass ich weiß, okay, da kann ich mitfahren. Wichtig ist eben auch so die Flexibilität, weil es wird ja heutzutage nicht mehr rhythmisch gefahren, vor allem der Jaufen, der wird immer auch voll auf Zug gefahren, dann wird wieder ausgenommen, es fährt keiner eigentlich durch. Das, oder zumindest nicht in der Gruppe, da, was da noch entsteht. Da wird immer so ein bisschen wieder angezogen, bis das Feld verkleinert, geht vielleicht wieder ein bisschen zusammen und so. Und deswegen glaube ich, das Unrhythmische ist da vielleicht auch der Schlüssel, weil wenn du jetzt da, kannst du natürlich auch gleichmäßig auf und fahren, aber dann glaube ich, musst du mehr Watt fahren, als wenn du jetzt im Windschatten hast, weil es ist teilweise echt mit 20 km/h oder vielleicht sogar mehr, ist ein guter Windschatten, wenn du da in einer kleinen Gruppe bist und so, vor allem wenn ein Wind ist, oben raus. Also ja. Ich habe jetzt da nicht, sagen wir mal, eine konkrete Wattzahl. Ich habe natürlich, weiß ich im Vorfeld, wir fahren jetzt am Kühlteil so und so viel Watt auf, wenn ich jetzt die Zeit fahre und im Laufen, aber wie gesagt, ganz die Zeit, aktuell weiß ich es ja nicht auswendig, aber ich befasse mich dann sehr, sehr akribisch damit, wenn so die letzten Wochen da fahre und probiere dann auch im Training das zu simulieren, auch in der Höhe die Watt zu fahren und so, aber aber ich sage mal, ja, die Zahlen, was ich jetzt genannt habe, die sind jetzt nicht weit weg von dem.
Ja,
aber dass man jetzt vielleicht, Schnitt ist jetzt bei mir wahrscheinlich dann wohl auf ganz gesehen geringer als wie die 420, aber ja, vielleicht bin ich ja Spur leichter im Idealfall und ja.
Sehr spannend. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Andi? Und zwar, wie lange sehen wir einen Alban Lacazette nur auf dem Rad? Also auf dem Rad sicher ewig, solange auf dem Rad sitzen kannst du wahrscheinlich, aber professionell, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, professionell, ich glaube jetzt Elite wird es wahrscheinlich das letzte Jahr werden bei mir jetzt. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht soll. Zum Beispiel, jetzt, den kann ich ja als Masters-Fahrer zum Beispiel auch noch fahren. Die Idee ist ein bisschen so, dass ich, gerade beim Krebel gibt es ja das Age Group und das finde ich schon eigentlich faszinierend, weil mittlerweile auch schon relativ gute ehemalige Straßenfahrer da fahren, nehmen wir jetzt einen Niklas Roach zum Beispiel, also der ist ja wirklich ein Name, der fährt jetzt Age Group zum Beispiel und das ist jetzt kein Schand mehr, aber ich kann jetzt mit dem ganz gut leben. Also aktuell bin ich ja noch Vollprofi, weiß nicht, ob das nächstes Jahr jetzt noch so der Fall ist, wie es aktuell ist, aber nichtsdestotrotz will ich sicher noch Rennen fahren, vielleicht auch nicht mehr so viele, aber da passt es eigentlich, glaube ich, ganz gut dazu, zu dem Konzept, dass man glaube ich, der nächste Jahr oder heuer wäre 47, passt es auch mit Age Group, also da kann man schon kann ich damit umgehen, ich muss ja damit umgehen können und aktuell kann ich trainieren, so viel ich will. Ich meine, klar, ich habe Familie daheim, habe vielleicht nicht mehr ganz so die Zeit und bin auch immer wieder krank, weil die Kinder von der Schule was getan haben oder sowas, oder vom Kindergarten, habe dann immer wieder so meine Aussetzer. Ich kann halt nicht mehr so ungestört trainieren oder bin dann nicht mehr jetzt wochenlang auf Trainingslager und will ich aber jetzt auch gar nicht so und ich muss jetzt auch nicht mehr um die ganze Welt fliegen, also für die Rennen. Das ist jetzt definitiv die Zeit ist vorbei, aber ich fahre gern Rennen und die trainiere nach wie vor extrem gern und deswegen, also man wird mich schon sehen, aber ziemlich sicher, dass ich dann jetzt einen anderen Weg einschlag, aber eben vielleicht auch aus der Hinsicht, weil man es dann noch vielleicht der Spaß mehr erhalten bleibt. Weil wenn ich jetzt im Elite-Bereich Gravel, da bist du halt jetzt aktuell echt einmal Staubschlucker, wenn du jetzt nicht ganz vorne mitfährst. Und da, und das ist auch gefährlich und das muss ich jetzt nicht haben. Es gibt schon Rennen, wie es Unbound, aber da ist egal, was ich für Lizenz habe, wenn man das hernimmt. Oder eben auch beim Ötztaler. Oder ich hätte auch kein Problem mit einer Marathon-Masters-WM teilzunehmen, weil es einfach mehr ums Rennen geht, ums Erlebnis. Jetzt, ob ich jetzt noch ganz oben am Podium stehe oder klar war mal meine Befürchtung auch so, dass das vielleicht nicht so gut ankommt, wenn ich jetzt tatsächlich nur Profi bin, auch mit 46, 47, aber ich habe die Möglichkeit nach wie vor das professionell auszuführen. Also ich kann trainieren, so viel ich will eigentlich. Und da gibt es schon einen oder anderen Ehrgeiz, da sage ich mal, was man meint, oder man nimmt dann halt jemanden einen Platz weg. Nicht? Das habe ich auch schon gehört. Und jeden kannst du auch nicht recht machen heutzutage, das ist auch klar. Aber ich finde, es ist dann schon gerechtfertigt, vor allem wenn sich dann die Prioritäten ein bisschen verschieben. Also ich bin dann vielleicht auch nicht mehr Vollprofi, weil vielleicht muss ich dann auch irgendwo, vielleicht auch per Puls oder andere Sachen machen, also jetzt nicht gleich mal trainieren und meine muss tatsächlich aktuell auch schon ein paar andere Sachen machen, aber geht da vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung. Oder vielleicht da, ja.
Sehr spannend. Es verschieben sich halt die Prioritäten und heuer ist die Prioritäten nicht Netzdollar zu gewinnen.
Ja. Also, wie gesagt, das sehe ich ja nach wie vor noch so, dass ich könnte ja nächstes Jahr oder lange, falls es nicht aufgeht. Das sehe ich jetzt nicht, das ist das große Problem. Nur geht es dann eher so um Krebel-Weltmeisterschaften oder sowas, weil da, wo die Lizenz da halt siehst, da musst du halt dann auch starten. Nicht?
Ja, klar.
Ich glaube dann, dass das Erlebnis halt einfach, dass du zurückkommst und sagst, ja, das hat jetzt Spaß gemacht, das war gut, hast mit Gleichgesinnten, jetzt sagen wir mal, gekämpft, weil, ja, da dann, das, um das geht es eigentlich hauptsächlich, denke ich.
Alban, ich sage vielen, vielen Dank, das war wahnsinnig spannend. Jetzt haben wir ein bisschen über eine Stunde sogar geredet. Echt super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du so viel erzählt hast. Wir wünschen dir natürlich alle nur das Beste, vor allem bei einem großen Ziel in Öztürler zu gewinnen.
Danke.
Wir jetzt mal sehen, jetzt spätestens dort im Ziel oder an der Ziellinie.
Ja,
fein. Nicht, danke, so, nicht Marco, so schnell auf alle Fälle.
Und du fährst mit, oder was?
Ich fahre mit, ja. Ja, ich bin jetzt schon die letzten 2 Jahre mitgefahren, heuer wieder. Ja. Aber halt gemächlicher.
Na, herrlich. Nein,
ich bin ambitioniert, wie du es gesagt hast. Ich glaube, jeder, der in Öztürler mitfährt, ist generell ambitioniert, weil da braucht es Training und da braucht es schon einen gewissen Ehrgeiz, dass man das schafft. Aber ich bin jetzt im 10-Stunden-Bereich, 9-10-Stunden-Bereich. Also,
ja,
was aber okay ist für mich.
Muss ja nicht weniger leiden deswegen.
Nein, eben,
ja. Das ist ja, das finde ich ja immer so faszinierend, auch bei die Mädels dann teilweise nicht, weil die, was im Sieg fahren, und die fahren aber trotzdem mit so einer Anschlag, und die fahren teilweise 1 Stunde, 2 Stunden länger.
Ja, weil das ist ja brutal. Du fährst ja 1 Stunde, wie die Janine jetzt beispielsweise, fährst fast 1 Stunde länger auf Anschlag.
Ja, ja.
Und das zu machen ist brutal.
Das finde ich immer, ja. Das, weil mittlerweile tun sie es ja teilweise schon ein bisschen kürzen für die Frauen, was ja auch richtig ist, weil das ja zumindest die Zeit wieder gleich ist. Aber ja, beim Öztaler gibt es ja keine kürzere Variante.
Hier gibt es keine Abkürzung, ne? Ja. Alban, vielen Dank und alles Gute.
Danke auch, gell? Super, auf einmal.